De russischen Staatssender RT kriegt hier im Land keine Autorisation für ein deutschsprachigen Telesprogramm per Astra-Satellit an der EU zu diffusieren. Was das von der Decision zu halten, darüber schwätzt Pia Oppelummer Mark Cole, Professor für Medienrecht auf der Uni Lützebüsch, Gespräch aus dem Vierfeld abgeholt.
TV Novosti mit Sitz in Moskau hat am 15. Juni eine Anfrage beim Luxemburger Service des Médias gemacht, um als Sender aus einem Drittstaat das deutschsprachige Fernsehprogramm RT.de über Astra-Satellit in der EU senden zu dürfen. Die Luxemburger Behörde erklärt sich jetzt für nicht zuständig. Ist das juristisch die richtige Entscheidung, Mark Cole?
Also ohne, dass ich das Dossier natürlich selber vorliegen habe mit allen begleitenden Unterlagen, nach allem, was man weiß, würde ich sagen, ja, das ist genau die richtige Antwort und das ist auch das richtige Prozedere gewesen. Es ist so, dass in der Tat nach Europarecht mittels der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste das sogenannte Ursprungslandprinzip gilt, wonach im Grunde genommen jeder Anbieter von einer Fernsehsendung beispielsweise entscheiden kann, von wo aus er senden will und dann quer durch Europa sendet. Aber diese freie Wahl des Sendeorts ist eben nicht ganz frei, sondern die hängt von bestimmten Kriterien ab, an denen sich die Rechtshoheit dann misst. Diese Rechtshoheit bedeutet also, welcher Staat zuständig ist. Und die vornehmliche Frage ist immer, wo ist denn eigentlich der Sender niedergelassen? Also wo hat er seinen Sitz? Und wenn er einen Sitz hat, dann stellen sich eigentlich gar keine weiteren Fragen, nämlich ob möglicherweise subsidiäre, also nachrangige Kriterien greifen, wie zum Beispiel die Frage des Satelliten. Darauf kommen wir vielleicht noch gleich, aber jedenfalls ist die Frage, wo ist der Sitz, zunächst mal entscheidend. Und in der Tat sieht es so aus, nach dem, was man als Außenstehender erkennen kann, dass RT ausreichend Personal in Deutschland schon hat, dass man sagen kann, eindeutig ist der Sitz in Berlin und damit greift die Rechtshoheit Deutschlands. Also kurz gesagt, ja, das richtige Verfahren.
Hätte Luxemburg denn in dem Szenario trotzdem auch anders entscheiden können?
Also sie hätten nur anders entscheiden können, wenn man zum Ergebnis gekommen wäre, dass es ein sogenannter Drittstaatsanbieter ist. Also das bedeutet, dass er überhaupt keinen Bezugspunkt in einem EU-Mitgliedstaat hat, zum Beispiel durch ein Büro oder durch Mitarbeiter, die am Programm arbeiten. Und dass sich dann also die Frage gestellt hätte, wir haben sozusagen einen externen Sender, wie kommt er überhaupt mit EU-Recht in Berührung? Und das wäre dann tatsächlich möglich, dass diese subsidiären Kriterien, die technischen Kriterien, über entweder eine sogenannte Satelliten-Uplink-Strecke, das bedeutet, das Programm wird woanders produziert, wird aber in Europa eingespeist, wenn man so will. Und dann spielt der Ort der Einspeisung eine Rolle. Das könnte beispielsweise in Luxemburg sein, da gibt es Playout-Centers, aber auch in Deutschland und anderswo in Belgien. Oder wenn das immer noch nicht greift, wenn das immer noch nicht klar ist oder von verschiedenen Playout-Centern eingespielt wird, dann könnte eben die Frage entscheidend sein, über welche Satelliten wird denn ausgestrahlt. Und das wäre der Punkt gewesen, an dem tatsächlich die Rechtshoheit Luxemburgs hätte greifen können, über die Ansiedlung von SES. Aber nochmal, diese Frage greift nur, wenn man nicht zum Ergebnis kommt, und das Ergebnis dieser Prüfung im konkreten Fall war eben, es ist so, wenn man nicht zum Ergebnis kommt, dass es bereits eine Niederlassung gibt, weil die Niederlassung dann eindeutig ist. Das ist sozusagen das Vorrangige. Wenn man eine Adresse hat, wo man an die Tür klopfen kann und die ist innerhalb der EU, dann ist es kein Drittstaatssender mehr. Und am Anfang, auch als wir das Interview geführt haben, war eben noch nicht klar, unter was für einen, wenn man so will, Mantel RT diesen Antrag stellt. Und es gibt die Problematik mit Drittstaatssendern. Also das ist keine Frage, bei der entweder Frankreich wegen Eutelsat oder Luxemburg wegen SES Rechtshoheit hat, beispielsweise auch im Nachgang zum Brexit. Aber da ist es eben eindeutig so, dass sind Sender, die von außerhalb nach Europa kommen und keine Niederlassung haben. Also sozusagen keine Adresse, an der man sie erreichen kann. Und dann greift subsidiär die technische Verbreitungsstruktur.
In der Entscheidung wird auch noch darauf verwiesen, einerseits auf den Rahmen der EU-Direktive, die hier greift, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber es wird auch auf den Vertrag über die Europäische Union verwiesen und darauf, dass es ja hier eine Verpflichtung zur loyalen Kooperation zwischen den EU-Mitgliedstaaten gibt. Weshalb schreibt man so etwas noch da rein, um sich nochmal zusätzlich abzusichern oder auch um demonstrativ zu zeigen, wir halten hier in der EU zusammen? Wie kann man das aus juristischer Sicht sehen?
Also das ist natürlich sicherlich ein weiterer Begründungsstrang. Die Entscheidung selbst ist ja noch nicht öffentlich. Ich kann also jetzt nur das Zitat, was Sie mir geben, verwenden. Und das ist sicherlich ein weiterer Begründungsstrang, um zu zeigen, Das Verfahren, was die AVMD-Richtlinie, also die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, vorsieht, beinhaltet das eigentlich schon mit dieser gegenseitigen Solidarität innerhalb der Europäischen Union. Das bedeutet, es gibt dort ein Verfahren, in dem festgelegt ist, wenn es unklar ist, wo ein Anbieter seinen Sitz hat oder unter wessen Rechtshoheit ein Anbieter fällt, dass sich die betroffenen Behörden der Mitgliedstaaten, das können zwei sein, wie in diesem Fall Deutschland und Luxemburg, es könnten aber auch vier oder fünf sein, dass die sich zusammensetzen und gegenseitige Informationen austauschen, auf deren Basis dann Entscheidungen gefällt werden kann. Und das ist hier, wenn man so will, in modelltypischer Form passiert. Das finde ich, muss man auch positiv unterstreichen. Die Luxemburger haben keine schnelle Entscheidung gefällt. Die haben gesagt, okay, das könnte auch eine Frage sein, deutsche Rechtshoheit. Die deutschen Behörden, nach allem, was man gehört hat, haben mit den luxemburgischen Behörden eng zusammengearbeitet. Man hat sich das Dossier angeschaut und gesagt, auf der Basis der Information, das ist jetzt die Entscheidung, ist es eben so, es gibt eine Begründung für eine Rechtsordnung in Deutschland. Der Vorteil daran ist, man muss nicht auf ein späteres Konfliktszenario ausweichen oder abwarten. Es hätte nämlich sein können, wenn beispielsweise ein anderer Mitgliedstaat, sagen wir mal hier Luxemburg, sagt, wir haben die Rechtshoheit und Deutschland hätte das bestritten. Dann gibt es natürlich auch einen möglichen Konflikt, der theoretisch bis hin zum Gerichtshof der Europäischen Union eskalieren kann, nämlich über die Frage, wer ist denn wirklich zuständig? Und mein Eindruck ist, dass die Luxemburger das mit dazu geschrieben haben, weil schon aus dem EU-Vertrag sich eben ergibt, dass es nicht nur eine loyale Kooperation zwischen der Ebene EU und den Mitgliedstaaten gibt, sondern auch zwischen den Mitgliedstaaten, wenn sie Europarecht anwenden. Also nicht nur, wenn sie es umsetzen, sondern wenn sie es in der täglichen Praxis durch die Administration anwenden. Und das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, also jetzt untechnisch gesprochen, spielt uns nicht gegeneinander aus. Wir haben Regeln. Wir halten uns an diese Regeln und diese Regeln sehen eine Zusammenarbeit vor. Also in diesem Fall ist doch völlig klar, RT hat nicht in Deutschland die Lizenz beantragt, weil schon völlig klar war, die werden die Lizenz nicht bekommen. Warum werden sie in Deutschland nicht bekommen? Weil dort Regeln greifen, wonach staatliche Beteiligung oder staatlicher Einfluss an einem privaten kommerziellen Fernsehsender ausreichend ist, um eine Lizenz zu verweigern. Diese Regel gibt es nicht in jedem Mitgliedstaat und möglicherweise hätte die auch nicht gegriffen in Luxemburg. Und deswegen war relativ klar, dass es eine taktische Entscheidung war von dem Lizenzantragsteller, statt in Deutschland, wo es sowieso nicht klappt, es zu probieren, woanders es zu probieren, obwohl völlig klar ist, dass es ein deutsches Programm ist, was in Deutschland ausgestrahlt werden soll mit dem Zielpublikum Deutschland und letztendlich Luxemburg nur sozusagen als Hilfseingangstor verwendet werden sollte. Und da, glaube ich, ist der Grund zu suchen, dass darauf hingewiesen worden ist. Übrigens, das ist nicht nur eine Anwendung der Direktive selbst, der Richtlinie selbst, sondern das ist normal im Europarecht, dass so aufeinander Rücksicht genommen wird.
Sie haben es schon ein paar Mal jetzt angedeutet, die Frage dann nochmal explizit. Was sagt der ganze Verlauf jetzt in Ihren Augen aus über den gesetzlichen Rahmen, den es eben in diesem Bereich gibt? Funktioniert das gut?
Also für mich ist das ein schöner Beleg dafür, dass die Kritik, die an dieser Idee des Herkunftslandprinzip, also des Country of Origin, oft ausgeübt worden ist, nämlich das führt dazu, dass bestimmte Anbieter vielleicht einen Ort sich suchen, wo die Regeln weniger streng angewandt werden als anderswo. Und das könnte zu einem sogenannten Race to the Bottom führen. Und das ist letztlich so eine Art gegeneinander Ausspielen der Mitgliedstaaten, dass das eben nicht so ist. Das Herkunftslandprinzip in der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ist abgestützt oder abgesichert durch eine enge Kooperation. Die Richtlinie, sieht man hier, hat genau den richtigen Rahmen geschaffen. Und das muss man jetzt in der Praxis leben. Und dieses Verfahren, auch dass das nicht ruckzuck an einem Wochenende entschieden worden ist, sondern dass es da sich die Zeit genommen worden ist, das gegenseitig auszutauschen, ist für mich genau der richtige Weg und Beleg dafür, dass das funktioniert. Dass natürlich dieser Fall prädestiniert war dafür, dass alle Augen draufschauen, weil es durchaus politisch natürlich ein heikler Fall ist, ist klar. Aber was wir nicht wissen oder was viele nicht wissen, ist, dass diese Kooperation auch in anderen Bereichen durchaus im täglichen stattfindet. Das funktioniert zwischen manchen Aufsichtsbehörden wahrscheinlich besser als mit anderen. Ja, aber auch da muss man natürlich lernen und es gibt jetzt den Rahmen dafür, seit 2018, wie gesagt, noch verstärkt, dass diese Kooperation stattfinden muss. Und für mich ist das jetzt jedenfalls ein guter erster Beleg. Auch in einem politisch sensiblen Fall kann das funktionieren.
Was sind jetzt in Ihrer Meinung nach die möglichen Szenarien, wie es hier weitergeht. Die Luxemburger Autoritäten verweisen RT jetzt an die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Was wird denn da wohl jetzt passieren? Wird da ein Antrag gestellt oder gibt es noch andere Optionen, wie man sich jetzt verhalten könnte?
Also natürlich jetzt rein spekulativ, und es war ja auch im Vorfeld so, dass gar nicht so ganz klar war. Erst hieß es, es gab schon einen Antrag, dann stellte sich heraus, nein, der Antrag ist nicht gestellt worden, es ist lediglich eine Interessenbekundung in Deutschland, hat stattgefunden, dann gab es wohl die Signale, das wird hier nicht werden, und dann kam überhaupt erst diese Idee auf mit Luxemburg. Dann ist jetzt das Verfahren zu einem Ende gekommen. Jetzt muss man sehen, was der potenzielle Anbieter macht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. In der Tat, eine ist, sie verzichten darauf, eine richtige Fernsehsendelizenz, also einen Fernsehplatz zu bekommen, und machen das weiter, was sie schon die ganze Zeit machen, nämlich sie verbreiten online. Da gelten ja wiederum dann ganz andere Vorschriften. Das wäre möglich, dass sie einfach sagen, wir geben den Versuch auf. Zweite Möglichkeit ist, sie sagen, doch, wir sind der Meinung, wir können. Wir sind eine unabhängige Stiftung oder was auch immer. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass der Anbieter die Autonomous Non-Profit Organization TV Novosti ist, also nicht RT. Und da müsst ihr also genauer das Dossier dann kennen. Was heißt das? Ist da irgendeine Unabhängigkeit da, sodass sozusagen der Antrag tatsächlich gestellt wird mit dem Versuch, in Deutschland eine Lizenz zu bekommen? Wenn die verweigert wird, gibt es natürlich Rechtsschutz. Dann könnte es sein, dass es vor die Gerichte geht. Trotzdem glaube ich, wenn sie es in Deutschland versuchen, mit dem Setup, wie es mir bekannt ist, dann wird das keinen Erfolg haben. Und dann gäbe es natürlich den dritten Weg. Sie ziehen entweder ihr gesamtes Personal ab und auch die Büros, um sozusagen die Anknüpfung innerhalb der EU, in diesem Fall in Deutschland, in Berlin, zu brechen und stellen einen neuerlichen Antrag als Drittstaatssender, indem sie also tatsächlich aus Moskau das Ganze organisieren. Und dann ist natürlich nicht ganz klar, ob oder ob nicht die technische subsidiäre Rechtshoheit von Luxemburg dann greifen wird. Aber das ist natürlich jetzt weit in die Zukunft geschaut. Vierte und letzte Möglichkeit wäre, sie sagen, ach, dann werden wir eben ein luxemburgischer Sender und verlegen ihr gesamtes Personal von Berlin nach Luxemburg, aber machen weiterhin Russia Today Deutsch, also RT Deutsch, mit Zielpublikum Deutschland. Dann hätten wir nochmal eine ganz interessante Konstellation, auf die hatte ich im letzten Interview auch hingewiesen. Dann könnte es sein, dass Deutschland trotzdem sagt, nein, eigentlich steht ihr unter unserer Rechtshoheit, denn in Wirklichkeit habt ihr nur euer Personal verlagert, um eine Lizenz zu bekommen, aber ihr seid sozusagen trotzdem innerhalb von unserem Rechtsraum. Und dann darf nach der AVMD-Richtlinie ausnahmsweise ein Mitgliedstaat trotzdem seine Rechtshoheit ausüben, obwohl der Sitz woanders ist. Das ist das sogenannte Umgehungsverbot. Ob das eintreten wird, glaube ich nicht, weil da würden sicherlich Signale dann auch in den Anbieter gehen, zu sagen, wenn ihr das macht, dann werden wir ein Umgehungsverbotsverfahren einleiten, und daran hat ja keiner ein Interesse. Also insofern, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe selber gar keine Idee, in welche Richtung es gehen wird. Am wahrscheinlichsten finde ich im Moment, es wird gar nichts gemacht, erst einmal, sondern es bleibt bei der Online-Verbreitung.
Marco, vielen Dank für die vielen Antworten.
Danke Ihnen.
Den Professor für Medierecht Mark Cole, wo dat als Invité vom Dach beim Pia Oppel Gespräch gewem Vierfeld op